Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von RealUnit, Ihre Lösung für Vermögensschutz und langfristigen Werterhalt.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial Schlagzeilen der Weltwirtschaft mit unserem hochgeschätzten Investor Leonhard Leni Fischer. Lieber Leni, danke, dass du Zeit hast. Vielleicht Eingangsfrage: Was ist für dich in dieser Zeit rein aus wirtschaftlicher, aus ökonomischer Sicht das Top-Thema der Woche?
Naja, es ist eines, was überhaupt nicht als Top-Thema irgendwo auftaucht. Es taucht so ein bisschen in den Nebenspalten der internationalen Presse auf. Und das ist ein neuer Push, diesmal von Lagarde, der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, in Europa die nationalen Anleihemärkte abzuschaffen und durch einen sogenannten Eurobond-Markt zu ersetzen, wo dann also Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und so weiter und so fort alle Länder des Euro-Raumes gemeinsam Anleihen emittieren. Das hat es bisher erst einmal gegeben. Das waren Anleihen, glaube ich, 800 Milliarden im Rahmen der Corona-Krise. Und das ist ein alter Karlauer. In der Hinsicht ist es auch nicht mal top. Es ist aber deshalb top, weil es etwas zeigt. Und das zeigt drei Dinge. Erstens, es gibt ein großes Interesse der Brüsseler Eliten, sobald du wirklich im vermehrten Maße Euro-Anleihen emittierst und nicht mehr die Nationalstaaten emittieren, ist das der nächste Schritt in eine Union, eine Vereinigten Staaten von Europa. Und du siehst daran, dass das immer wieder hochkommt, dass dieses Thema für die europäischen Eliten nach wie vor ihr Plan ist, auch wenn sie es nicht offiziell zugeben. Weil Schritt für Schritt verliert jeder Nationalstaat damit seine eigene Unabhängigkeit. Mhm. Zweitens siehst du, wie sehr die Europäer auf ihre eigene Propaganda und die da letzte der Presse reingefallen ist, dass jetzt Amerika am Ende ist und Europa jetzt da der große Gewinner ist. Das sieht man in den Zahlen nicht. Am Aktienmarkt ja, aber der europäische Aktienmarkt hat auch so stark den amerikanischen ist er hinterhergelaufen mit immer größerem Abstand, dass es eh immer Zeit war. Wir haben das ja hier sogar schon im Januar auch gesagt, es wird ein Jahr sein, in dem der europäische Aktienmarkt bessere Renditen abwerfen sollte als der amerikanische, einfach weil Amerika viel zu hoch gestiegen ist und war. Und das Dritte, was du daran siehst, ist, dass es für mich eines zeigt, und das ist ja auch das Thema, das ihr in der Schweiz diskutieren werdet, die Europäische Union hat viele große Vorteile, viele gute Ideen. Nur jeder, der sich aufgrund der guten Ideen und der tollen, immer verständlichen Ziele darauf einlässt, muss wissen, dass er es mit einer Institution zu tun hat, die Macht konsequent zentralisieren will. Und wer bei allen guten Argumenten, die für alle sprechen, was für die Europäische Union steht, sollte man das nicht vergessen. Und das ist und bleibt auch meine starke Kritik. Und darum war das so für mich persönlich die Meldung, wo ich sage, ja, wie heißt dieser schöne Ort? Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ja, das ist der alte Plan, den Nationalstaat abzuschaffen.
Ist das in diesem Karneval der Großmächte, China, USA, die BRICS-Staaten, die sich da formieren, ist das überhaupt, wäre das nicht die letzte Hoffnung für Europa, sich da zusammenzutun, um überhaupt eine Rolle zu spielen, oder ist das sowieso unrealistisch aus deiner Sicht?
Lieber, das ist eine super kluge Frage, weil darin liegt das Hauptargument der Eliten Europas, die diese Vereinigten Staaten von Europa als Ziel haben. Das Hauptargument ist, wir können in dieser globalen Welt nur bestehen, wenn wir uns skalieren, wenn wir unsere Kraft zusammenbündeln. Und jetzt komme ich wieder mit dem, was ich gerade gesagt habe. Hüte dich davor, wenn die Argumente der Europäischen Union so einleuchtend erscheinen auf den ersten Blick. Denn man muss das durchdenken. Es gibt kein europäisches Bewusstsein, es gibt keine europäische Öffentlichkeit in diesem Sinne. Wir leben immer noch in den Nationalstaaten. Die Europawahlen sind eine Summe von Nationalwahlen, nicht wirklich paneuropäische Wahlen. Die Sprachdifferenzen bleiben bestehen. Und mein Hauptargument ist, entweder bist du ein konsequenter Zentralstaat wie China, wie es letztlich Amerika auch ist, bei allem Föderalismus, der darin enthalten ist. Das führt aber immer zu Freiheitsverlusten auf der kleinen Ebene, der regionalen Ebene, der nationalen Ebene? Oder aber bist du nicht vielleicht besser dran in dieser globalen Welt, wenn du flexibler agieren kannst? Und kleine Staaten können nur mal flexibler agieren als große Staaten. Sie sind Schnellboote und keine Tanker. Ich glaube, dass die Schweiz gerade jetzt im wettbewerbsfähigsten Land mit der Welt erkoren, deshalb so wettbewerbsfähig ist, weil sie klein ist. Und ich glaube, dass Deutschland und Frankreich diese Probleme haben, weil sie halt viel größer sind und dann nicht groß genug. Wäre die Europäische Union dann wirklich groß genug oder wäre sie nur einfach chaotischer? Und als letztes, dass die Politiker auf dem globalen Feld gerne Machtpolitik betreiben wollen, liegt in der Natur ihrer persönlichen Interessenlage. Die deckt sich aber nicht unbedingt mit deiner und meiner persönlichen Interessenlage, wo wir mehr von unseren Politikern erwarten, sich zu Hause um die kleineren Probleme zu kümmern und unser Wirtschaftswachstum nach vorne zu bringen, als sich auf ständigen Konferenzen, keine Ahnung, mit sich selber zu beschäftigen.
Ist dieser Anspruch, Eurobonds zu schaffen von Frau Christine Lagarde, nicht der Ausdruck davon, dass diese Realität, dass ja in Ungarn, Slowakei, Portugal, also in vielen Ländern, auch in Deutschland notabene, Frankreich auch mit Le Pen, Italien, das sind ja überall Länder, wo man die nationalen Interessen wieder stärker betont. Ist diese Diskussion um Eurobonds, diese Forderung, dieser Wille, nicht ein Ausdruck dafür, dass man da diese Realitäten entweder gar nicht sieht, nicht erkennen will? Wie würdest du das einordnen, so im generellen Trend der aktuellen Politik Europas?
Ich glaube, dass es wirklich ein mehr sogar im einfachen Sinne ein bisschen Großmachtstreben ist. Natürlich macht man sich Sorgen, dass es eine gewisse Rückkehr zum Nationalstaat gibt, insbesondere weil die Europäische Union auf die Zuwanderungsproblematik bisher überhaupt keine Antwort gefunden hat, sodass selbst Deutschland, dieses extrem europafreundliche Land mit dieser, ich finde, etwas dubiosen Grenzschließpolitik, jetzt versucht, eigentlich selber Fakten zu schaffen. Ich glaube aber nicht, dass das die wirkliche Ursache ist. Diese Diskussion ist 20 Jahre, 25 Jahre alt, als es um die Frage geht, was ist Europa? Soll es die Vereinigten Staaten von Europa geben? Oder bleibt es ein Staatenbund, der seine Interessen ad hoc gemeinsam bündelt auf der Basis der nationalstaatlichen Identität? Die Bürger haben sich eigentlich immer wieder für das Zweitere entschieden, die Eliten in Brüssel für das Erstere, und sie versuchen eigentlich immer wieder unter Umgehung des Willens der Wähler in den Nationalstaaten durch die Hintertür Schritt für Schritt Fakten zu schaffen, weil sie eine öffentliche Diskussion, sollen wir die Vereinigten Staaten von Europa schaffen, und die Regierung sitzt in Brüssel, wie in Washington, in Amerika, keine Mehrheiten finden.
Wie schätzt du Christine Lagarde eigentlich generell ein? Ist das so eine Machtpolitikerin, so wie du das jetzt eigentlich quasi beschrieben hast in der EU, wie so der generelle Tendenz ist? Oder ist das, was ist das für eine Frau für dich? Wie schätzt du die ein?
Naja, dass Christine Lagarde das jetzt gesagt hat, wird ja mehr gemunkelt, läge daran, weil sie damit einen französischen Auftragsbefehl ausführt, weil die Franzosen sind eigentlich die dahinter dieser Idee sehr stark stehen. Sie ist eine hervorragende Politikerin, mit allen Wassern gewaschen. Wahrscheinlich eine bessere Politikerin als eine Zentralbankchefin. Mhm. Sie hat ihren Job aber auch nicht schlecht gemacht als Zentralbankchefin. Also ich habe großen Respekt vor ihr. Und wie gesagt, dass ich Respekt vor einer europäischen Elite habe, kann ich sie ja persönlich respektieren, muss aber ihr Ziel nicht unterschreiben. Und ich bin nun mal nicht der Auffassung, dass sie dort richtig liegt.
Mhm. Riesenthema diese Woche war auch, ich glaube sogar Amazon war es, die da angekündigt haben, KI werde jetzt da zum großen Jobkiller führen. Wie schätzt du das ein? Wird das uns alle bedrohen? Ist das eine riesige Gefahr, diese künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, oder ist das für dich eher eine Chance?
Also der Economist hat dazu in seiner neuen Ausgabe einen tollen Artikel geschrieben, der, wenn man ihn liest, jeden deprimieren muss, der gerade dabei ist, an der Uni anzufangen, und jeden wie mich deprimiert, der viele Kinder hat, die gerade in dieser Altersphase sind. Der Tenor dieses Artikels war brutal. Der war, das Privileg der akademischen Eliten ist vorbei. Und sie hängen das an zwei Statistiken auf. Erstens an der Frage, um wie viel geringer die Wahrscheinlichkeit ist, arbeitslos zu sein, wenn man einen Hochschulabschluss hat gegenüber Nicht-Hochschulabsolventen. Und dass diese Wahrscheinlichkeit seit 15 Jahren stetig fällt, insbesondere in Amerika. Der zweite ist der Einkommensunterschied zwischen College Graduates, jetzt aus amerikanischer Sicht gesehen, und Non-Graduates, die also kein Hochschulstudium gemacht, kein College-Studium abgeschlossen haben. Und dieser Einkommensunterschied schrumpft ebenfalls seit 10 Jahren. Und dann sagen sie, und jetzt kommt noch KI und die Tech-Firmen entlassen. Großen Wall-Street-Firmen stellen immer weniger Analysten ein, also typische Startposition für Hochschulabsolventen und so weiter und so fort, und kommen zu dem Ergebnis, dass die KI mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Trend beschleunigen wird, der aber nicht durch die KI ausgelöst, sondern von der KI verstärkt wird. Und sie sehen die Hauptursache darin, dass die Hochschulsysteme zu stark ausgebaut wurden, und kritisieren insbesondere Europa, weil in Amerika sich immer weniger Leute für das Hochschulstudium entscheiden, während in Europa die Anzahl der Studiengänge und der, sie schreiben sogar sehr direkt, in Europa werden immer mehr Leute vom Steuerzahler subventioniert für irrelevanten Fächern ausgebildet. Mhm. Und ich finde, sie haben einen Punkt. Auch da muss man die Schweiz wieder loben, weil sie nicht Teil dieses Systems ist. Sie hat eher einen was klassischeres Weg, in dem die Hochschulausbildung nicht die absolute Notwendigkeit ist. Auch das Abitur, die Matura, man muss nicht Matura gemacht haben, um etwas zu werden. Und ich glaube, dass auch da die Schweiz irgendwie instinktiv auf dem besseren Weg ist als zum Beispiel Deutschland, wo was kurz davor ist, das Abitur ist fast jeder dann abgeschlossen, auch mit immer besseren Noten. Und dann schreibt der Economist, ja, und weil das Studium nichts kostet, studieren die Leute dann irgendein Fach, das keiner braucht. Sie schließen übrigens, das muss ich dir jetzt direkt sagen, in deiner Branche mit dem lustigen Satz, und aus für sie völlig unerfindlichen Gründen studieren auch immer mehr Leute Journalismus, obwohl doch die Anzahl des sozusagen der journalistischen Berufsperspektiven wegen des Internets immer mehr zurückgeht.
Wenn du jetzt zurückdenkst an die Anfänge deiner Karriere, was würdest du heute studieren, was würdest du machen, was würdest du lehren, unter Anbetracht, dass es eben diese künstliche Intelligenz gibt? Was wäre da dein Ratschlag, was wäre jetzt quasi dein Weg, den du einschlagen würdest?
Ich kann nur sagen, ich bin froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss. Ich habe diese Diskussion mit meinen Kindern. Ich weiß gar nicht mal, was ich raten soll. Ich finde, das ist schwieriger für die junge Generation als für uns zu unserer Zeit. Ich würde persönlich sagen, natürlich einmal immer die technologieaffinen Berufe in dieser Technologisierung. Ich würde zum Zweiten sagen, wenn du nicht wirklich auch akademisch interessiert bist, wenn du nicht wirklich also auch glaubst, dass das Richtige für dich ist, denk wirklich vielleicht drüber nach, einen anderen Weg einzuschlagen, als unbedingt an der Hochschule studieren zu müssen. Mhm. Muss aber jeder Mensch für sich selber entscheiden. Ja. Ich kann nur diesen Economist-Artikel rezitieren, der zumindest diese zwei Trends ausweist. Die Wahrscheinlichkeit, arbeitslos zu werden, gleicht sich zwischen Akademikern und Nicht-Akademikern an. Da hat es früher einen großen, großen Unterschied gegeben. Und zweitens, der Gehaltsvorteil des durchschnittlichen Akademikers gleicht sich, also dieser Unterschied gleicht sich auch immer mehr mit dem anderen. Es ist ein lesenswerter Artikel. Wer sich mit dieser Frage beschäftigt, sollte sie lesen. Ich habe keine Ahnung, in welchem Ausmaß die KI vorangehen wird. Wenn ich sehe, wie meine Kinder damit arbeiten und was die inzwischen alles kann, frage ich mich, warum habe ich jemals Englisch gelernt? Das kann man ja auch alles demnächst simultan übersetzen. Aber wer weiß, vielleicht ist das dann genau wieder der Moment, wo man Sprachen lernen sollte, denn eine KI kann nicht kulturelle Unterschiede mit der Feinheit ausgleichen wie Menschen, die in der Lage sind, mit einem Menschen in seiner Sprache zu sprechen.
Wollte ich gerade fragen, Da äußern sich ja die klügsten, die intelligentesten Menschen auf dieser Welt, oder? Harari und Elon Musk und wie sie alle heißen, warnen zum Teil. Andere sehen das als totale Chance. Was sagt dein Bauchgefühl? Bist du da optimistisch eingestellt, wenn du an diese KI denkst, oder hast du da eher ein mulmiges Gefühl?
Sagen wir es mal so. Bei der KI wird ja dieses große Thema immer wieder Singularität in den Raum gestellt. Also wenn die KI einen Punkt erreicht, wo sie sozusagen absolut intelligent ist, und es gibt Leute, die sagen, oh, die KI wird demnächst die Investmententscheidung treffen. Dann sage ich ja, super. Wenn die KI die Investmententscheidung trifft, da ja alle im Grunde genommen KI-Systeme auf ähnlichen Algorithmen basieren und auf ähnliche Datenbasen zurückgreifen, dann schaffen wir die Marktwirtschaft ab. Dann ist der Markt vorbei. Dann wird die KI uns führen. Einige chinesische Intellektuelle haben ja deshalb prognostiziert, dass die KI die Rückkehr der Planwirtschaft ins 21. Jahrhundert bringt, die dann die Marktwirtschaft schlägt, weil die KI eben schlauer ist als der Markt. Ich habe viele algorithmusgesteuerte Risikomanagementsysteme in meiner Karriere erlebt. Und komme dabei zu der Erkenntnis, ich kann mir nicht vorstellen, dass die KI so schnell die Macht von uns Menschen übernimmt. Aber ich muss auf der anderen Seite auch sagen, ich bin ein älterer Mann, ich bin auch kein Computerexperte. Und wenn ich daran denke, wie wir vor 20 Jahren noch miteinander kommuniziert und gearbeitet haben und wie heute meine Kinder kommunizieren und arbeiten, dann sage ich, okay, am besten stelle ich keine Prognosen an. Zumindest nicht zu diesem Thema.
Aber es wäre ja auch insofern interessant, das ist ein anderes Thema, was mich diese Woche da, was mir aufgefallen ist, dass in Deutschland beispielsweise, da seien jetzt fast 100, also da seien in der letzten Amtszeit, glaube ich, fast 100.000 neue Beamte hinzugekommen. Jetzt habe ich irgendwie heute aufgeschnappt, dass der alte Bundeskanzler Scholz 8 neue Mitarbeiter kriegt. Ich meine, im öffentlichen Dienst beispielsweise würde ja KI eine Automatisierung, eine Effizienzsteigerung, würde uns deutlich entlasten, wenn es um die Steuerfrage geht, oder? Also insofern wäre das schon interessant.
Ja, da könnte ich dir jetzt aber ja meine zynische Antwort völlig klar. Akademiker prägen den öffentlichen Dienst und sie sorgen für neue Tätigkeiten für Akademiker aus ihrem eigenen Hintergrund. Ich vergleiche die Bürokratisierung, insbesondere wie wir sie in Europa und erleben, aber auch weltweit sehr stark, die Überbetonung des Bürokratischen, des Verwaltenden, des Kontrollierenden, der Compliance-Abteilung, dieser Juristen und der Wirtschaftsprüfer und Miraden an Leuten, die hochbezahlt sind, um nichts anderes zu tun, als anderen Leuten über die Schulter zu gucken und nachzurechnen, ob sie richtig gerechnet haben. Mhm. Und im schlimmsten Falle dann mit dem alten Witz, den wir an der Schule hatten, Herr Lehrer, im Keller brennt Licht, auf große Gefahren hinzuweisen. Wenn ich sehe das so, wie diese Entstehung der überdimensionierten Priesterkaste im alten Ägypten, wenn ein System unheimlich produktiv wird, entsteht eine Nachfragelücke nach Eliten, die vielleicht gut ausgebildet sind, aber jetzt keinen direkten praktischen Beitrag leisten können oder wollen. Und dann fangen diese Eliten an, ein System zu konstruieren, das sich mit sich selber beschäftigt. Und dieses System braucht ständig neue Mitarbeiter. Und jetzt kannst du es positiv sehen, auf diese Weise wird die akademische Arbeitslosigkeit niedrig gehalten in Deutschland. Ich möchte nämlich nicht wissen, wie viele von diesen 100.000 Stellen akademischen Hintergrund haben, Fachhochschule oder Universität. Das ist eine bedauerliche Entwicklung, die seit Jahren anhält. Übrigens, alle diese Leute haben ja garantierte Pensionsansprüche auf sehr hohem Niveau im öffentlichen Dienst in Deutschland. Und diese Schulden des deutschen Staates sind ja Versprechen, das sind also Schulden, die man eigentlich als Barwert ausrechnen könnte, die stehen ja nicht in der deutschen Schuldenbilanz. Weshalb ich immer vorsichtig bin, wie gesagt, du kennst da meinen alten Spruch, traue keiner Statistik, außer du hast sie selber gefälscht. Weshalb ich immer sehr vorsichtig bin, wenn man jetzt sagt, oh, die Amerikaner haben jetzt 100% am Bruttosozialprodukt und guck mal Europa an. Europa liegt 10-15% Punkte darunter. Sag ich, naja, dann wollen wir mal alles reinrechnen, was wir in Europa so in den Nebenhaushalten rumliegen haben. Das kann dann auch noch eine unangenehme Überraschung sein. Der säkuläre Trend von Staaten, sich übermäßig zu verschulden, ist kein amerikanisches oder Trump-spezifisches Phänomen. Das ist ein Phänomen der letzten 20 Jahre. Und es wird auch nicht gut enden. Aber das Problem bei diesen Dingen ist, du müsstest bei deiner Prognose eine Jahreszahl angeben. Und dabei belasse ich es lieber nur bei der Prognose ohne Jahreszahl. Das kann noch Jahre gut gehen.
Letztes Thema, Aktienkurse. Was mir auffällt in den letzten Tagen, vielleicht sogar auch in den letzten Wochen, war oft von Krisen Krieg auch. Oder Nahe Osten ist neuerdings Eskalation Israel, Iran. Was allerdings nicht oder zumindest nur geringfügig davon betroffen ist, ist der Aktienmarkt. Warum ist das so? Warum gibt es da nicht größere Schwankungen, Einbrüche? Was sind da für die Ursachen?
Ja, das deprimiert ja gerade alle Experten. Denn der große Tenor im April war mit einem Verrückten wie Trump und diesen Krisenherden Ukraine und Mittlerer Osten kriegen wir jetzt die Rechnung präsentiert. Und man hat sich ja gegenseitig überboten mit katastrophalen Vorhersagen über die Aktienkursentwicklung, als der Aktienmarkt ungefähr 20% niedriger war, mindestens. Und sie haben alle falsch gelegen. Weißt du, wer gekauft hat? Die Kleinanleger. Die haben ungefähr 20 Billionen in den Aktienmarkt investiert, als er unten war, nicht die Profis. Ich glaube, es gibt fast gerade einen Elitenfrust, dass der Aktienmarkt einfach nicht bereit ist, diese ganzen Krisen zu verarbeiten. Dazu gibt es übrigens eine zynische Bewegung unter jungen Investoren, die heißt, die ist ungefähr vor 10 Jahren im Internet entstanden und die heißt Nothing Ever Happens. Das ist sozusagen das Motto, Nothing Ever Happens. Der Economist hat dazu einen spannenden Artikel geschrieben, aber auch die FT beschäftigt sich auch mit dem Thema. Sie haben alle möglichen Studien und Analysen. Wenn du meine persönliche Meinung dazu hören willst, warum diese zynische Bewegung des Nothing Ever Happens mehr Zulauf bekommt, ja wegen uns Experten und weil wir uns ständig irren. Und weil wir jetzt seit 8 Jahren eine Notstandskrise nach der anderen ausrufen, die wir dann einige Jahre später vergessen und durch eine neue Notstandskrise ersetzen. Wer redet heute noch über Global Warming als die größte Gefahr für uns? Auf einmal müssen wir aufrüsten, statt unser Geld in eine, weiß ich, CO2-geringere Wirtschaft zu investieren. Nein, jetzt bauen wir Panzer und Flugzeuge. Also, was ist denn geworden aus dieser Bedrohung? Die Corona-Epidemie, die von verglichen wurde mit der Pest, zumindest mit den Cholera-Epidemien, aber die nicht mal näherungsweise in die Bedrohlichkeit der spanischen Grippe herankam, von der Mortalitätsrate. Jetzt Trump, der Untergang, der Putin, der die Welt erobern will. Ich glaube, es gibt einen zunehmenden Disconnect zwischen den den Medien und den von ihnen hofierten Experten, die sich in Untergangsszenarien gegenseitig überbieten und einer Bevölkerung, die sagt, und dann passiert der Untergang nicht, während mein Problem, dass seit 10 oder 15 Jahren, ich finde, die Zuwanderung unkontrolliert stattfindet, das wird von diesen selben Eliten nicht als respektables Problem anerkannt und wird sogar abgelehnt. Ich glaube, da hat sich ein Disconnect aufgebaut und ich glaube, dass wir uns alle ein bisschen, meine Experten konnten eigentlich nie wirklich Börsenkurse vorhersagen. Da sollte irgendjemand glauben, dass ich das besser könnte als er selber. Nee, ich glaube, was man, wenn man gut ist, kann, man kann vielleicht strategische, mittelfristige Entwicklung besser vorhersagen. Kurzfristige Börsenkursentwicklung kann man auch mit dem Würfel vorhersagen. Das ist wahrscheinlich genauso gut wie die Analyse. Aber das wirkliche Problem hier ist ein zunehmender Reputationsverlust dieser Medien, die ja wirklich die Seite eröffnen mit, der Untergang steht bevor. Trump vernichtet die Weltwirtschaft. USA wird implodiert. Im Januar haben die Eliten in Davos gesagt, amerikanischer Exzeptionalismus. Alles Geld fließt nur nach Amerika. Ich war persönlich auf einer Veranstaltung mit einem Top-Banker, der gesagt hat, Mitte Januar, alles Geld fließt aus Europa nach Amerika. Jetzt, 5 Monate später, heißt es, alles Geld fließt jetzt nach Europa. Amerika ist am Ende. Donald Trump, ich sehe diese Überschriften. Donald Trump beschleunigt den Untergang Amerikas. Dann würde ich mal fragen, welchen Untergang? Vor 5 Monaten haben wir doch noch von der besonders unantastbaren Stärke Amerikas gesprochen. Dieser ganze Übertreibungsbullshit, der vielleicht notwendig ist, um Klickzahlen zu erhöhen, verringert die Glaubwürdigkeit oder wie mein Vater es früher so schön formuliert hat, Junge, wenn du im Wasser schwimmst und 3-mal um Hilfe rufst und sie nicht gebraucht hast, geh davon aus, dass wenn du das 4. Mal um Hilfe rufst, wird keiner kommen.
Was bedeuten würde, dass dieser Vertrauensverlust, der ja auch immer heraufbeschwört wird von den Medien, dass die Bürger eben das Vertrauen in die Medien, in die Experten verlieren, dass er schon fast wohltuend fürs eigene Vermögen sein kann?
Zumindest haben die Kleinanleger diese Schlacht gewonnen. Der Krieg geht weiter. Aber sie haben Ende April um die Osterzeit nicht den Überschriften geglaubt. Wir übrigens ja hier auch nicht. Das können wir. Wir waren eher auf der Seite der Kleinanleger. Nicht, weil wir irgendwas besser prognostizieren, sondern einfach nur, weil dieser Fatalismus übertrieben war, weil auch Trump da falsch eingeschätzt war. Und haben recht behalten. Die Kurse sind hoch. Und ich muss wirklich sagen, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Eliten gerade versammelt, um jetzt den amerikanischen Zentralbankpräsidenten hoffen, dass es endlich einen Börsenkrach gibt, um mit Donald Trump abzurechnen. Und bis jetzt weigert sich die Börse. Also das ist schon fast grotesk.
Wie ist da deine persönliche Strategie? Bist du so sehr sensibilisiert durch eben genau diese Entwicklung, die du beschrieben hast, dass du fast schon instinktiv das Gegenteil von dem annimmst, was die Medien und Journalisten und Experten sagen, schreiben, tun und da gar nicht mehr glaubst? Oder was ist da deine Herangehensweise in diesem Thema?
Naja, es war auf jeden Fall mein Witz mit Roger hier Ende Januar, dass ich allen Zuhörern immer rate, das Gegenteil von dem zu tun, was in Davos prognostiziert wird, weil da habe ich inzwischen wirklich einen empirischen Indikator. Wenn die bullish sind, geht's runter, wenn die bearish sind, geht's hoch. Ich würde das nicht so apodiktisch formulieren wollen. Also ich nehme die Meinung von Experten schon noch ernst, aber ich nehme diese Übertreibung, den Absolutismus und die zunehmende Politisierung nicht ernst. Und da muss man halt sich seine eigene Meinung bilden. Wenn mich jetzt jemand fragt, was aus diesem ganzen Kakophonie der Analysen über den Aktienmarkt, Mittlerer Osten, Straße von Hormuz und so weiter, dann würde ich jedem sagen, Folge der alten Regel, die sich immer bewährt hat, Börsenkurse hängen am Preis des Geldes. Und wenn die Entwicklung der Zinsen hoch bleibt, gibt es früher oder später ein Problem für die Börse. Und darum, weil Donald Trump da schon kein Dummkopf ist, wie er hier manchmal dargestellt wird und schon einen kaufmännischen Instinkt hat, darum dieser Konflikt mit der Fed. Denn Trump ist klar, wenn die Fed die Zinsen da oben bei 4,5% lässt, sein Wirtschaftswachstum auf 1,5% runtergeht, kann er ein Problem bekommen. Und ich hoffe nur, dass ich meine, hier heißt es jetzt überall, die Zentralbank ist der Kämpfer für die Freiheit und das Geld gegen den bösen Donald Trump. Das habe ich schon mal gehört über diesen Fauci, der war damals Chef von der Gesundheitsbehörde im Kampf gegen Trump. Und der hat sich ja auch hinterher als nicht so glaubenswürdig herausgestellt. Also ich sagen wir mal so, ich bleibe skeptisch, sowohl Trump gegenüber als auch den Experten gegenüber und den Massenmedien. Man muss versuchen, sich durch dieses ganze Dickicht seine eigene Meinung zu bilden und sollte niemals dem glauben, der glaubt, die Wahrheit zu besitzen.
Wunderbares Schlusswort, liebe Lady, danke. Vielen herzlichen Dank für deine Ausführungen. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
Genießen Sie den Sonnenschein.
Ja, genau. Bis zum nächsten Mal bei Schlagzeilen.
Bis dann.